Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir uns bewusst machen, welches Festtagsereignis wir heute feiern, nämlich die Aufnahme der Mutter Gottes mit Leib und Seele in den Himmel, dann könnte uns das Evangelium etwas irritieren, denn es ist ja offenbar das Evangelium von der Heimsuchung Mariens, das heißt von ihrem Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth, die, wie die Mutter Gottes selbst, den Johannes, den Täufer im Schoß trägt, wie die Mutter Gottes, das ewige Wort Gottes, das aus ihr Mensch wird. Liebe Brüder und Schwestern, in der Tat, wenn wir in der Heiligen Schrift suchen würden nach Aufnahme Mariens in den Himmel, ob es da irgendeinen Bericht gibt, dann werden wir in der Tat keinen finden. Es ist ein Dogma der katholischen Kirche, das praktisch 2000 Jahre auf sich warten ließ. Es ist ja erst promulgiert worden durch den Papst Pius XII. Im Jahre 1950, am 1. November, Allerheiligen, im Marianischen Heiligen Jahr 1950. Ist das deswegen eine Erfindung der Kirche, eine Erfindung der Menschen, diese Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche hat das eigentlich schon von ihren Urzeiten, möchte man beinahe sagen, schon die alte Kirche hat das mit Gewissheit geglaubt. Wie konnte sie so etwas tun? Ganz einfach deswegen, weil sie ja wusste, dass die Mutter Gottes die absolut schlechthin Begnadete gewesen ist, ja, überhaupt ist und bleibt. Sei gegrüßt, du Begnadete, so begrüßt sie ja der Engel Gabriel in Nazareth. Das heißt, die Bezeichnung Begnadete ist nicht eine Bezeichnung, eine Titulatur durch Menschen, schon gar nicht durch Theologen, sondern durch den Himmel selbst, durch den Boten Gottes Gabriel selbst. Er ist also sozusagen unfehlbar und damit ist auch diese Bezeichnung der Mutter Gottes als Begnadete unfehlbar. Und was ergibt sich denn aus diesem Titel, Hoheitstitel möchte man geradezu sagen, Begnadete? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo jemand voll der Gnade ist, der hat fast keinen Platz. Die Sünde. Der Engel sagt schon allein durch die Anrede der Jungfrau von Nazareth, dass sie absolut sündelos ist. Das ist übrigens genau dieses Schlüsselwort, um auch schon vorher dogmatisieren zu können, dass sie die ohne Makel der Erbsünde Empfangene ist. Die Mutter Gottes ist sozusagen vom allerersten Moment ihres Daseins an im Schoß ihrer Mutter Anna als Immaculata, ohne den Makel der Erbsünde Empfangene, die schlechthin paradiesische Frau. Und sie ist diese paradiesische Frau auch durch ihr ganzes Leben in dieser Welt gewesen und geblieben. Da könnte man fragen, welche Steigerung ist denn da jetzt noch möglich, wenn sie schon hier in dieser Welt die paradiesische Frau war? Das ist eben diese Verklärung ihrer wahren Menschheit in den verklärten Leib, mit dem auch der Herr auferstanden ist an Ostern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Hochfest der Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel ist sozusagen das persönliche Osterfest und zugleich ihr persönliche Himmelfahrt, die absolute Vollendung auch ihres Leibes in der Vergöttlichung. Das ist das, was wir zunächst einmal heute feststellen müssen. Das, was wir feiern. Die Mutter Gottes ist absolut mit Leib und Seele vollendet im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit. Sie hat auch die Verwesung nicht schauen müssen. Sie hätte ja noch nicht einmal sterben müssen, denn der Tod ist ja nur eine Folge der Sünde. Aber sie hat keine Sünde. Ich sage es noch einmal, sie ist ohne den Makel der Abschuld sogar schon empfangen. Sie ist absolut sündelos. Und das heißt auch, dass ihre Natur, ihr Leib absolut unversehrt ist. Das ist ja ein weiteres Dogma der katholischen Kirche über Maria, dass sie Jungfrau war vor der Geburt, also auch bei der Empfängnis des ewigen Wortes Gottes, Jungfrau auch in der Geburt. Und Jungfrau nach der Geburt. Sie ist, obwohl sie ganz und gar Mutter war, Mutter des Herrn, Mutter Gottes, ist sie doch ganz und gar unversehrt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Integrität der menschlichen Natur wird durch die Sünde beeinträchtigt, schon durch die Erbsünde, der Tod, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist alles andere als normal. Der Tod, den wir alle sterben müssen, der ist alles andere als selbstverständlich. Der Tod, den wir sterben müssen, ist alles andere als Natur. Man kann es gar nicht deutlich genug sagen, sondern der Tod ist Verhängnis. Ich wiederhole, der Tod, den wir alle sterben müssen, ist Verhängnis, weil wir Sünder sind, schon mit der Erbsünde belastet, im ersten Moment unseres Daseins im Mutterschoß, erst recht, dann natürlich auch schon mit unserer Geburt. Die Mutter Gottes hätte also nicht sterben müssen als die Allreine, weil sie ohne Sünde auch die Folgen der Sünde nicht hätte tragen müssen. Sondern, warum hat sie den Tod auf sich genommen, wenn ich das einmal so sagen darf? Ganz einfach deswegen, weil sie ihrem Sohn, der ja auch nicht als Sündeloser hätte sterben müssen, der aber unsere Sünde auf sich genommen hat, der für uns zur Sünde geworden ist und der durch seinen Tod und sein Leiden unsere Sünden ja erst getilgt hat, weil sie ihrem Sohn nichts voraushaben wollte. Der Tod der Mutter Gottes ist sozusagen etwas, was sie selbst gewollt hat, um auch darin ihrem Sohn ganz und gar gleich zu werden. Sie hat sowieso in ihrem ganzen Leben nie etwas für sich selbst beansprucht. Sie hat sich nie eine Extrawurst gebacken, sozusagen. Das gilt für jeden anderen, für mich nicht. Sondern sie hat sich genau dem mosaischen Gesetz unterworfen wie ihr Sohn. Und sie hat als die paradiesische Frau, war sie immer schon im Herzen mystisch eins mit ihm. In jeder Beziehung, auch im Leiden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Auch wenn der Mutter Gottes niemand von außen her Leid zugefügt hat, das wird nirgendwo berichtet, hat die Kirche auch nie geglaubt. Auch in der Passion ihres Sohnes nicht. Man hat ihr nichts zuleide getan. Und trotzdem hat sie innerlich, mystisch gelitten wie er. Die Einheit ihres Herzens mit dem Herzen ihres Sohnes. Das ist nicht einfach nur das Mitleiden oder die Empathie einer Mutter mit ihrem Kind. Das ist erheblich mehr. Das können wir gar nicht nachvollziehen. Und so wie sie dem Herrn im Leiden auch gleich geworden ist, in seiner Passion. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Das ist ja, was in der Passion des Herrn mit ihr geschieht, ist ja auch die Erfüllung und die Verwirklichung der Weissagung der Simeon bei der Darstellung des 40-tägigen Jesus im Tempel. Also Maria Lichtmess, 2. Februar, da feiern wir denn das. Und so wie sie ihrem Sohn gleich geworden ist im Leben, so wollte sie ihm auch im Tod gleich sein. Und so sollte und musste sie dann auch ihrem Sohn gleich werden in seiner Herrlichkeit. Und das ist das, was wir heute feiern, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Verherrlichung der Mutter Gottes, die Verklärung ihres Leibes im Himmel und damit die Vollendung ihrer Person und ihres irdischen Lebens. Zugleich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wird uns selbst ansichtig, wozu der Mensch bestimmt ist. Sie alle, ausnahmslos. Wir werden schon im Mutterschoß mit dieser Bestimmung empfangen und können sie nicht ändern. Wir können über diese Bestimmung nicht verfügen. Ob es uns interessiert, ob wir das glauben oder nicht, spielt alles keine Rolle. Ist so. Das ist die Verklärung im Himmel. So könnte man vielleicht sagen, wie wir es in der Verklärung des Herrn anschauen können auf dem Berg Tabor. Das ist Vergöttlichung, dass die menschliche Natur von der göttlichen Natur sozusagen ganz durchdrungen wird, ohne deswegen ihre Kreatürlichkeit und ihre Geschöpflichkeit eben damit zu verlieren. Der Mensch ist und bleibt Geschöpf. Auch die Mutter Gottes ist und bleibt Geschöpf. Auch in ihrer Vollendung, in ihrer Verherrlichung. Sie wird keine Göttin, wohlgemerkt nicht. Sie ist und bleibt ein absolut vollendeter Mensch. Ich sage das deswegen auch so deutlich, weil da auch in der Ökumene und gerade auf Seiten der Protestanten die tollsten Vorstellungen und über die Mutter Gottes da sind und weshalb sie dann auch abgelehnt wird und dann nein, nein, nein. Und liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da kursiert viel Irriges über die Mutter Gottes, nicht nur in der Ökumene, sondern auch bei den leider Katholiken. Das ist unsere Bestimmung, die Verherrlichung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Nur müssen wir noch auf unsere Auferstehung, wir müssen ja noch auf unseren Tod warten, ne? Aber dann auch auf unsere Auferstehung und auf unsere Himmelfahrt, sage ich einmal, bis zum jüngsten Tage. Was wir heute feiern, ist der jüngste Tag, nur bezogen auf die Mutter Gottes. Das ist ihr Ostern und ihre Himmelfahrt. Und noch etwas muss ich sagen, das scheint mir sehr wichtig, aufgrund dieser Sprüche, die Sie wahrscheinlich alle schon gehört haben. Von da draußen ist noch keiner zurückgekommen. Was mit der Auferstehung? Sie alle kennen das. Ihr Brüder und Schwestern im Herrn, das ist einfach nur eine Schande, dieser Satz. Wer so einen Satz ausspricht, wer so einen Satz nur im Kopf hat und das meint, der sollte sich schämen. Mit Glauben hat das nichts zu tun. Heute kommt bereits der zweite oder die zweite von da draußen zurück nach Ostern, nachdem ihr Sohn von den Tod besiegt hat. Die Mutter Gottes lebt und stirbt auch nicht mehr. Aber dann ist noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt mit dem heutigen Festtag verbunden. Und zwar, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein Aspekt, den ich eigentlich immer in der Kirche völlig vermisst habe. Die Katholiken waren eigentlich immer schon damit zufrieden, dass also die Mutter Gottes ihre sie liebende Mutter ist, woran ich auch nicht zweifel, was absolut richtig ist, aber dass sie dann mehr oder weniger, wie ich eingangs sage, so ein bisschen Verzierung ist in der Kirche. Ein schöner Blumenstock, aber im Grunde genommen eine museale Gestalt. Liebe Brüder und Schwestern, absolut nicht. Absolut nicht. Betrachten wir uns einmal, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Optik auf die Mutter Gottes. Sie durch die Brille der Kirche. Was bedeutet denn das? Die Aufnahme der Mutter Gottes mit Leib und Seele in den Himmel durch die Brille der Kirche betrachtet. Das bedeutet doch, dass die neue Eva mit dem neuen Adam, ihrem Sohn, die Frau, eine Zweieinheit jetzt bilden, einen Brautstand, einen unauflöslichen Brautstand, der Herr als das Haupt der Kirche in seiner Vollendung mit Ostern und Himmelfahrt, und sein mystischer Leib, die Kirche, in der Vollendung und repräsentiert durch die Mutter, die neue Eva, die paradiesische Frau. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes in der Herrlichkeit des Himmels, in ihrer Vollendung, ist ja Urbild, Urgestalt überhaupt der Kirche Jesu Christi, seines mystischen Leibes. Sie ist die normative Gestalt, die exemplarische Gestalt, nach der sich katholische Kirche als mystischer Leib Christi in seinem ganzen Verhältnis zu Christus orientieren muss. Die Mutter Gottes ist die normative Gestalt, ich sage es noch einmal. Und sie ist ja nicht nur eine Idee, sondern sie ist ja selbst als Person Glied der Kirche. Wie wir Glieder der Kirche sind. Nur, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist sie schon vollendet als einziges Glied der Kirche, vollkommen vollendet. Das sind ja auch die Heiligen auch noch nicht, die sind ja noch nicht auferstanden, auch wenn ihre Seelen in der Herrlichkeit sind. Die Heiligen, die wir also an, derer wir an alle Heiligen gedenken, da ist ja die Seele noch nicht wieder mit ihrem Leib verbunden, was aber bei der Mutter Gottes der Fall ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes ist die eherne, konstitutive Substanz für die Kirche Jesu Christi, für die katholische Kirche. Ich wiederhole der Wichtigkeit willen, die Mutter Gottes ist die eherne Substanz der Kirche. Wir kennen alle diese Redensart, ja, wird dann so, wenn man so hört, was da so alles vorkommt in der Kirche, ja, die Kirche, das ist halt eine Kirche aus Sündern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so absolut gilt das gar nicht, dass die Kirche eine Kirche aus Sündern ist. Sie ist schon sogar absolut vollendet in der Herrlichkeit. In den beiden Personen, im Haupt Jesus Christus und heute mit in seiner Mutter, der mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommenen Jungfrau und Gottes Mutter Maria. Was ist mit uns, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Als Glieder der Kirche, wir müssen uns dann im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Zeit bis zum jüngsten Tag dann sozusagen mehr und immer größer diesen Leib Christi auferbauen, gewissermaßen um diese Substanz, diese eherne Substanz der Mutter Gottes herum. Wie ist sozusagen der innerste Halt dieses Leibes der katholischen Kirche? Aber sie ist die Mitte. Sie ist der unverwüstliche Fels dieser Kirche, dieser, oder wie ich gerade gesagt habe, Substanz. Sie ist der Garant der Kirche, die auch wegen ihr und vor allem wegen ihr nicht untergehen kann. Boah, was ist das für eine Perspektive, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und wir müssen dazu wachsen und immer mehr Christus in uns Gestalt annehmen lassen, um diese eherne Substanz herum, die Mutter Gottes und nach ihrem Vorbild, nach ihrer Norm, als normative Gestalt authentischer Kirche, Jesu Christi. Was heißt das? Auch noch wichtig für unsere Zeit. Wichtig für die sogenannte Ökumene, liebe Brüder und Schwestern. Oh, da gibt es ja Leute, die kommen ja da in Euphorie, wenn das Wort Ökumene fällt. Aber wo ist denn da die Mutter Gottes? In der Ökumene. Wo ist denn die Mutter Gottes? Na, die ist schon längst auf dem Altar der Ökumene geopfert. Man schämt sich doch weitgehend, auch bei den Katholiken, für die Mutter Gottes. Psst. Das ist undiplomatisch. Das hört man bei den Protestanten nicht so gern mit der Mutter Gottes. Lass mal besser, die schweigen wir besser tot. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes ist konstitutiv für die katholische Kirche. Eine Kirche, die die Mutter Gottes entsorgt hat, ist nicht mehr katholisch. Oder ist überhaupt, ist es auch nie gewesen dann vielleicht. das muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Die Mutter Gottes ist alles andere als ein schöner Blumenstock oder eine schöne Frau, der man dann ein Krönchen aufsetzt und mit ein paar roten Bäckchen dann. Lassen Sie mich gerade mal so ein bisschen karikieren. Ich will es keinem unterstellen, liebe Brüder und Schwestern, da geht es ums Eingemachte. Aber ist das nicht wunderbar? Ich komme da ins Schwärmen, aber Sie merken es ja, ne? Da müssen wir Feuer fangen, liebe Brüder und Schwestern, bei der Mutter Gottes. Gerade auch, was ihre herausgehobene Stellung in der Kirche, ihre konstitutive Bedeutung für die Kirche, die authentische Kirche und überhaupt dann, wenn Sie so wollen, die einzige Kirche, alles andere mag sich so nennen, oder Glaubensgemeinschaften oder wie auch was. Das ist katholische Kirche. Sein mystischer Leib repräsentiert durch die mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahrene paradiesische Frau, die Jungfrau von Nazareth und Mutter Gottes. Ich sagte gerade, wir müssen uns dann sozusagen herumgruppieren. Ist das nicht das Bild von Pfingsten? Die Mutter Gottes in der Mitte der Apostel. Sie ist diejenige, durch die Braut des Heiligen Geistes, durch die sozusagen der Heilige Geist ungehindert wirken kann wegen ihrer Sündelosigkeit. Und sie ist sozusagen dann diejenige, durch die hindurch der Heilige Geist an die anderen dann vermittelt wird. Und dadurch Kirche wird an Pfingsten. Noch bevor, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche eine Kirche aus Sündern ist, ist sie, lassen Sie sich da nicht irre machen, ist sie die vollendete Kirche. Und wenn es nur in diesen beiden Personen ist, dem Gottmenschen Jesus Christus als Haupt und seiner Mutter als Repräsentantin des mystischen Leibes Christi der katholischen Kirche. Wir sind nicht auswechselbar, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Lassen Sie sich sowas nie einreden oder wie das ja heute so die Entwicklung dann ist, Weltreligion und so weiter, dass das alles nur noch ein Einheitspreis wird. Die katholische Kirche hat an sich, wenn sie authentisch wirklich sich vertritt, ein klares, scharfes, unverwechselbares Profil, gerade auch durch die Mutter Gottes und auch durch alle, die sich von ihrem Vorbild und ihrem Beispiel leiten lassen und sie so und ihren Glauben so leben, wie die Mutter Gottes selbst in der Treue und in der liebenden Hingabe an ihren Sohn. Und diese beiden bilden eine Zweieinheit, die dann die geistige Wirklichkeit ist, die Eheleute in der sakramentalen Ehe zu repräsentieren haben, die unauflösliche Einheit von Haupt und Leib repräsentiert durch den Heiland, den neuen Adam und seine Mutter, die neue Eva, die paradiesische Frau. In diesem Sinne, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein neues, frisches Mutter Gottes Bild und die ganze Freude, die damit eigentlich verbunden sein müsste. Wie weit ist Kirche entfernt, bloß so ein Ortsverein zu sein oder so ein soziologischer Haufen? Ach, das können Sie vergessen. Was wir sind, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, als katholische Kirche, das gibt es nur einmal in der Welt. Und lassen wir uns dieses Profil nicht verwässern, auch wenn da heute schon viel abgebrochen ist, das müssen wir wieder zurückholen. Amen.